Kodifiziert. Der Prof-Talk an der Uni Passau.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Kodifiziert. Der Prof-Talk. Mich kennt ihr schon, mein Name ist Belina und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, sollte man die Natur einfach die Natur sein lassen? Und am besten kann mir diese Frage Frau Professor Dr. Christine Schmidt beantworten. Die ist heute bei uns im Studio. Frau Schmidt, würden Sie sich einmal für uns vorstellen?
Ja, hallo, also mein Name ist Christine Schmidt. Ich bin seit Sommersemester 2021 Professorin für physische Geografie mit Schwerpunkt Mensch-Umwelt-Forschung. Und ja, was macht man so als physische Geografin? Also ich beschäftige mich mit dem Naturraum und den ökologischen Zusammenhängen und mein Fokus liegt auf Wäldern. Zum einen Wälder in Europa, aber ein ganz starker Schwerpunkt meiner Forschung sind die tropischen Wälder, vor allem die tropischen Wälder in Ostafrika. Da betrachte ich Küstenwälder und Bergwälder und mich interessiert da vor allem, wie die Baumarten verbreitet sind und warum sie so verbreitet sind und auch welchen Einfluss die menschliche Nutzung auf den Wald hat.
Wären Sie bereit für 5 This or That Fragen? Kennen Sie dieses Format?
Kenne ich noch nicht, aber ich bin bereit.
Genau, ich werde Ihnen immer 2 Antwortmöglichkeiten nennen und Sie müssen sich für eine von den beiden entscheiden. Ich würde einfach mal losstarten. Kaffee oder Matcha?
Kaffee.
Uni Bonn oder Uni Passau?
Uni Passau.
Segeln oder Wandern?
Wandern.
Naturdoku oder Actionfilm?
Naturdoku.
Tropischer Regenwald in Afrika oder der Bayerische Wald?
Ah, tropischer Regenwald in Afrika.
Ja, da sind wir auch schon beim Thema Afrika. Sie hatten jetzt erst kürzlich, vor 2 Wochen, Besuch aus Afrika. Wollen Sie uns vielleicht mal erklären, warum, wer das war und in welchem Zusammenhang?
Ja, wir hatten 6 Gäste, 2 aus Äthiopien, 4 aus Kenia. Das sind langjährige Projektpartner in unserem Projekt BioCult. Da geht es um Culture and Biodiversity Conservation. Das heißt, wir schauen uns Wälder an in Äthiopien und in Kenia, die vor Ort als heilig angesehen werden. Oder auch, ja, heilig ist vielleicht genau eine allgemeine Übersetzung. Also auf Englisch sind es die Sacred Forests. Das heißt, das sind einfach Wälder, die lokal eine besondere spirituelle und kulturelle Bedeutung haben. Und über die letzten Jahrhunderte hat diese lokale Bedeutung die Wälder quasi auch gerettet vor Abholzung, vor Holzeinschlag, vor der Übernutzung. Aber aktuell wandeln sich die Gesellschaften sehr stark. Sie werden immer westlicher. Die Normen, die kulturellen Werte verschieben sich und das hat dann auch einen Einfluss auf den Wald. Also es ist ein sehr interessantes Spannungsfeld. Und genau, wir sind da seit einigen Jahren aktiv in 3 Projektregionen. Und es waren eben 6 KooperationspartnerInnen aus Ostafrika da. Davon waren 4 aus Kenia und 2 aus Äthiopien. Und in Kenia haben wir Projektgebiete in den Taita Hills. Das ist eine Bergwaldregion. Dort kooperieren wir mit der Taita Taveta University. Dann forschen wir da zu einem Küstenwald. Da sind Menschen von der Pwani University und von den Kenya National Museums die Projektpartner. Und in Äthiopien forschen wir zu den äthiopischen Kirchenwäldern und kooperieren mit der Bahir Dar Universität.
Genau, jetzt haben Sie ja die Wälder in Äthiopien und Kenia schon vorweggenommen. In Ihrem Projekt BioCult geht es im Endeffekt darum, den Bestand der Wälder, die da sind, zu untersuchen, um zu überlegen, wie kann man die Waldmasse wieder erhöhen oder die Masse, die noch da ist, erhalten. Warum ist das so wichtig? Hat es besondere auch klimatische Hintergründe?
Also es gibt sehr viele Gründe, warum dort Waldschutz wichtig ist. Wir haben zuerst mit der Biodiversitätsbrille drauf geschaut. Also die Wälder gehören zu sogenannten Biodiversitäts-Hotspots. Da gibt es eine unglaubliche Artenvielfalt. Es gibt auch endemische Arten. Das sind Tier- oder Pflanzenarten, die nur in dieser Region vorkommen. Und das heißt, wenn einer dieser Wälder oder dieser Waldfragmente verschwindet, dann verschwinden auch die Arten, die eben nur dort zu finden sind. Das ist ein ganz wichtiger Grund, warum wir uns dafür interessieren. Dann, wie ich schon angedeutet hatte, geht es in dem Projekt ja auch um die kulturelle Bedeutung der Wälder und die Waldregionen, die wir ausgewählt haben, die haben alle eine spirituelle Bedeutung. In den Taita Hills gibt es die Figis, das sind besonders große Bäume, wo die Ahnen leben, die eben eine große Bedeutung hat. An der Küste gibt es die Kayas, das sind auch wiederum Wälder, die sehr wichtig sind. Früher die ethnischen Gruppen, die jetzt dort leben, die sind in die Region eingewandert. Das passiert schon vor mehreren hundert Jahren, hatten sich zunächst in den Wäldern niedergelassen, sind später außerhalb der Wälder gezogen. Aber in den Wäldern liegen noch die Friedhöfe zum Beispiel. Und es gibt auch dort Stellen, wo man sagt, dass die Ahnen sind. Also die Ahnen haben in Afrika immer eine sehr große Bedeutung. Und in Äthiopien sind es eben die Kirchenwälder. Das ist die äthiopisch-orthodoxe Kirche, die schon seit über 2000 Jahren vor Ort aktiv ist. Und dort stellen die Wälder quasi den Garten Eden auf Erden dar. Und um die Klöster herum wird Wald geschützt oder, falls der Wald dort gar nicht mehr vorhanden ist, wird aktuell auch Wald aufgeforstet. Jetzt habe ich die Biodiversitätsbedeutung und die kulturelle Bedeutung der Wälder erwähnt, aber natürlich gibt es noch viel mehr Bedeutung. Also einfach die Lebensverhältnisse der Menschen vor Ort, die sind sehr einfach und viele sind auch auf den Wald angewiesen, um dort Bauholz und Brennholz rauszuholen, weil in diesen ländlichen Regionen in Äthiopien und in Kenia immer noch sehr viel mit Feuerholz gekocht wird. Also Holz ist der wichtigste Energierohstoff. Und das ist dann auch eine zweischneidige Sache. Die Wälder sind von Bedeutung für die Menschen und gleichzeitig werden sie sehr stark genutzt oder auch übernutzt. Natürlich, es gibt dort auch Heilpflanzen, die genutzt werden. Es können bestimmte Kräuter, Früchte und Gewürze genutzt werden. Lokal haben die Wälder eben auch noch eine ganz große Bedeutung für den Lebensunterhalt und dann das alltägliche Leben.
Wie gehen Sie denn da bei dieser Untersuchung jetzt konkret methodisch vor?
Wir sind eine ganz diverse Gruppe, eine interdisziplinäre Gruppe aus verschiedenen Forschern und Forscherinnen von der Uni Passau, aber auch der Uni Halle, der Uni Vechta, die Universität Salzburg ist noch da mit dabei und dann die afrikanischen Universitäten. Und wir haben Gruppen, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. Ich persönlich beschäftige mich mit der Vegetation, also da geht es dann um die Pflanzenartenvielfalt der Wälder, um ihre lokale Nutzung. Ich schaue auch auf die Biomasse, also den Kohlenstoffgehalt der Wälder, um zu verstehen, inwiefern die auch wichtig sind für die Klimawandelvermeidung. Kohlenstoff, der in der Biomasse des Holzes gebunden ist, geht eben nicht als CO2 in die Atmosphäre und trägt zum Klimawandel bei. Und im Zusammenhang der Waldnutzung interessieren mich auch die verschiedenen Akteure, die eben an der Waldnutzung und am Waldschutz beteiligt sind. Und andere Gruppen fokussieren sich jetzt stärker noch auf die Artenvielfalt. Wir haben Gruppen, die zu Insekten arbeiten, zu Schmetterlingen, zu Vögeln. Dann haben wir außerdem eine Gruppe, die Haushaltsbefragungen macht, um die lokale und kulturelle Bedeutung der Wälder herauszufinden. Wir haben eine Gruppe, die Reefer-Gruppe, die befasst sich auch mit den Umweltfunktionen von Wäldern, also zum Beispiel inwiefern Tiere, die Samen verbreiten oder Insekten, die dann auch zur Bestäubung der Crops auf den Feldern zuständig sind, inwiefern die mit dem Wald zusammenhängen und ob es da Unterschiede gibt im Wald, am Waldrand oder im Offenland.
War das die Felderhebungsphase?
Ja, das ist die Felderhebungsphase, genau. Und das Projekt ist in mehrere Phasen gegliedert. In jedem der Waldgebiete sind ja drei, also die Taita Hills und Küstenwälder in Kenia und die Kirchenwälder in Äthiopien. Dort findet immer zuerst die Feldphase statt. Im Kern läuft die über 4 Wochen und da binden wir auch ganz stark Studierende ein, Studierende aus Deutschland, aus Österreich, aus Äthiopien und aus Kenia. Es ist also ein ziemlich großes Event. Also wir sind dann teilweise mit 40 Leuten vor Ort, also auch eine ziemlich große Gruppe, die vor Ort auch ganz schön auffällt und schaffen es dann aber eben in dieser kurzen Zeit, viele wichtige und interessante Daten zu erheben. Und in einer zweiten Phase, die jetzt für Kenia auch schon abgeschlossen ist, finden Akteursworkshops statt, wo wir die Ergebnisse, die wir aus der Datenauswertung gewonnen haben, zurückspiegeln an die Akteure vor Ort. Also das finden wir ganz wichtig, dass wir quasi nicht nur nach Afrika fliegen, dort Daten sammeln und dann damit irgendwas machen, wovon die Leute, die uns vor Ort ja auch sehr unterstützt und geholfen haben, gar nichts mitkriegen, sondern uns ist es wichtig, dass wir eben mit unseren Ergebnissen nochmal zurück in die Untersuchungsregion fahren und da einen Workshop machen. Und da haben wir zum Beispiel Naturschutzorganisationen eingeladen. Wir haben die lokalen Institutionen eingeladen, die für das Waldmanagement und den Waldschutz zuständig sind. Das sind dann natürlich unsere Kollegen und Kolleginnen von den Unis dabei. Und teilweise, gerade an der Küste, gibt es eben informelle Institutionen. Da sind die Elders ganz wichtig. Der Ältestenrat, die hatten wir dann auch zum Workshop eingeladen, haben dann die Ergebnisse vorgestellt und mit den Akteuren gemeinsam diskutiert, welche Bedeutung das vor Ort hat und wie man den Waldschutz vor Ort weiter voranbringen kann.
Genau, jetzt haben Sie ja vorhin auch schon erwähnt, dass Ihr Team recht groß ist und vor allem auch international, unter anderem Studierenden der Uni Passau. Wie kam es denn dazu? Wie haben Sie die rekrutiert? Welche Studierende sind es und wie viele?
Ja, aus Passau waren diesmal 5 Leute dabei, also auch das erste Mal, weil ich selber bin ja noch gar nicht so lange an der Universität Passau und hat mich dann sehr gefreut, dass ich eben 5 Studierende gewinnen konnte. Ich hatte im letzten Wintersemester ein Hauptseminar BioCult explizit zu dem Projekt angeboten, wo wir eben diskutiert haben, zum einen genau die Waldverbreitung in Ostafrika, die Bedeutung der Biodiversität, aber auch die Bedeutung der Wälder für die lokale Bevölkerung. Und aus dem Seminar heraus haben wir dann auch Forschungsfragen entwickelt und es gab dann ein Bewerbungsverfahren und 5 Studierende haben da sehr gute Vorschläge gemacht, was sie machen wollen oder wie sie im Projekt mit mir zusammenarbeiten wollen. Das sind jetzt dann alles Masterstudierende geworden, weil mir es auch wichtig ist, dass die Daten dann richtig ausgewertet werden und dass wir halt dann auch quasi eine Veröffentlichung dazu haben in Form der Masterarbeit oder wer weiß, wenn die Ergebnisse gut sind, kann man auch über einen Zeitschriftenartikel nachdenken.
Sehr cool. Haben Sie dann schon bei Ihre Untersuchung Erkenntnisse, nennenswerte Erkenntnisse gefunden oder wollen Sie dazu lieber nichts sagen?
Doch, kann ich. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass also die Studierenden, das sind 3 Studierende aus unserem Geomaster hier in Passau und 2, die Development Studies studieren und das hat dann thematisch auch sehr gut gepasst, weil die Geomaster-Studierenden, die fokussieren sich mehr auf die Artenvielfalt, Kohlenstoff und es gibt auch eine räumliche Analyse zur Konnektivität von verschiedenen Waldfragmenten und die 2 Studentinnen aus dem Development Master, die schauen eher auf die Akteure vor Ort und wie die verschiedenen Institutionen in Bezug auf Waldschutz und Nutzung zusammenarbeiten. Und Ergebnisse gibt es schon einige, auch aus den verschiedenen Gruppen. Ich finde sehr spannend, was wir in Kenia rausgefunden haben, in den Küstenwäldern. Dort waren wir in einem ganz kleinen heiligen Waldgebiet. Das hat nur 60 Hektar, ist quasi so eine Waldinsel in einer landwirtschaftlich genutzten Landschaft. Und dort haben wir trotzdem immer noch eine sehr hohe Artenanzahl an Pflanzen gefunden, an Sträuchern und Bäumen. Ich glaube, wir sind jetzt bei über 100 Arten. Da sind wir gerade noch dran. Das ist teilweise gar nicht so einfach, die zu bestimmen. Da arbeite ich auch sehr eng mit einem kenianischen Kollegen zusammen. Und was wir da auch gesehen haben, ist, dass dieser kleine Wald in der Mitte ist, der noch sehr gut erhalten, aber gerade am Rand nimmt die Nutzung tatsächlich immer weiter zu. Also wir haben auch gesehen, dass dort Bäume gefällt werden, dass dort Feuerholz aus dem Wald geholt wird, einfach weil die lokale Bevölkerung so darauf angewiesen ist. Und das Spannende ist dann, was sich auch herausgestellt hat, im Interview mit lokalen Akteuren vor Ort, dass eben die Elders, die Ältesten, die auch auf den Wald aufpassen und den wirklich über Jahrhunderte bewahrt haben, dass die aber nicht mehr als so wichtig angesehen werden. Also weil die Bevölkerung sich auch sehr stark umorientiert, westliche Schulbildung, westliche Werte und damit verliert eben die kulturelle Bedeutung der Wälder an Bedeutung und das macht sie dann frei für eine stärkere Nutzung. Da hoffen wir sehr, dass wir im Gespräch mit unseren Kolleginnen vor Ort vielleicht auch ein Anschlussprojekt entwickeln können oder auch mit unseren Projektergebnissen positiv auf die Situation einwirken können.
Die Natur so sein lassen, wie sie ist, das ist auch ein Motto, was hier ganz in der Nähe bei uns gepflegt wird, nämlich im Nationalpark Bayerischer Wald. Dort versucht man, möglichst wenig menschliche Eingriffe vorzunehmen, um den Wald sich im Endeffekt selbst entwickeln zu lassen und ihn auch zu erhalten. Unter anderem sind dort eine Vielzahl an Waldarten geschützt. Ja, das könnte man jetzt eigentlich so ein bisschen als Vorreiterposition sehen, auch für die Situation in Afrika. Sehen Sie das ähnlich oder wie ist da Ihre Meinung dazu?
Ja, Nationalparke gibt's auch in Afrika. Allerdings ist dort die Bevölkerung ja noch mal viel unmittelbarer auch auf die Natur und ihre Nutzung angewiesen. Wie schon gesagt, brauchen viele Menschen eben das Holz aus dem Wald als Feuerholz oder als Bauholz oder sind auch darauf angewiesen, Medizinalpflanzen oder andere Produkte aus dem Wald zu sammeln. Also deshalb denke ich, setzt sich immer mehr die Idee durch, dass man den Waldschutz nur gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung wirklich erfolgreich durchführen kann. Und dann müsste ich auf andere Schutzgebietskonzepte setzen, nicht unbedingt auf einen Nationalpark, sondern es gibt zum Beispiel auch das Participatory Forest Management, wo man eben gemeinsam mit der Bevölkerung Managementpläne für den Wald entwirft und auch festlegt, welche Bereiche geschützt werden und welche genutzt werden. Bei uns, denke ich, sind Nationalparke sehr wichtig, weil wir uns das als Gesellschaft auch leisten können und leisten müssen. Denn hier wurde eigentlich, abgesehen von, glaube ich, 0,6% der Landesfläche, die man als Urwald bezeichnen könnte, eigentlich komplett alle Wälder in Deutschland wurden schon mal abgeholzt oder sind anderweitig sehr stark genutzt worden. Und dann finde ich es sehr wichtig, dass wir auch bei uns Nationalparke ausweisen, wo wir einfach mal schauen können, wie würde sich denn die Natur entwickeln, wenn es jetzt gar keine menschlichen Eingriffe gibt.
Weg von diesem Projekt, vom Projekt BioKalt, zu einem anderen Projekt, was Sie auch, Sie arbeiten ja offensichtlich sehr viel mit Studierenden, was Sie auch im Wintersemester 2022-2023 erst gemeinsam mit Studierenden der Uni Passau entworfen haben, und zwar unter dem Stichwort nachhaltiger Konsum. Da haben Sie eine Website entworfen, die Aufklärungsarbeit leistet über bestimmte Produkte, beispielsweise Kaffee, Kakao oder Soja. Können Sie uns das Projekt kurz vorstellen und was der Sinn dahinter denn ist?
Ja, das Projekt knüpft auch an diese Forschung zu Wäldern an, weil eben der Wald ganz oft abgeholzt wird, um dort Cash Crops anzubauen. In Ostafrika vielleicht weniger, da ist insgesamt auch nur noch sehr wenig Wald übrig, aber man kennt das ja vielleicht aus Brasilien, dass Wälder weiterhin abgeholzt werden, um dann Viehweiden zu etablieren oder Soja anzubauen. Und diese Webseite bzw. das Projekt, das dahinter steht, soll einfach dafür sensibilisieren, wo dann die tropischen Produkte, die wir hier ganz alltäglich nutzen und im Supermarkt kaufen, eigentlich herkommen und welche Auswirkungen dieser Anbau auf die Natur und auf die Menschen vor Ort hat. Und ja, mir liegt da der Kaffee immer sehr am Herzen, weil ich meine Doktorarbeit in Äthiopien zu den äthiopischen Wildkaffeewäldern geschrieben habe. Also Kaffee kommt ursprünglich aus Äthiopien. Und Kaffee ist jetzt ein Produkt, das kann man eben in Sonnenplantagen anbauen. Man kann es aber auch im Schatten, im Wald anbauen oder in sogenannten Agroforst-Systemen, wo ich dann Schatten durch einzelne große Bäume mit dem Anbau vom Kaffee im Unterwuchs verbinde. Und das ist jetzt tatsächlich auch schon ein Beispiel für ein Anbausystem, das etwas umweltfreundlicher ist, weil ich dann nicht einfach nur die Kaffeebüsche in der Sonne habe und sonst eben gar keine anderen Pflanzen, sondern in einem Agroforst-System habe ich schon noch ein Kronendach, im Idealfall mit verschiedenen einheimischen Bäumen, die dann eben auch Lebensraum für Insekten, für Vögel, für kleinere Säugetiere bieten. Das heißt, das ist sozusagen ein Kompromiss zwischen intensiver Landwirtschaft und einem kompletten Naturschutzgebiet. Also die Webseite ist entstanden im Rahmen von einem Hauptseminar mit dem Titel Kaffee, Kakao und Co. Wie nachhaltig sind Anbau und Konsum? Und dass die Studierenden dazu anleitet, eben quasi selber zu verschiedenen Produkten, die sie besonders interessieren, zu recherchieren und dann auch für andere Studierende diese Informationen auf der Website zur Verfügung zu stellen. Und aktuell sind, glaube ich, 6 verschiedene Produkte von Kaffee, Kakao, Soja und andere. Und im nächsten Wintersemester mache ich mit einer neuen Gruppe von Studierenden weiter und bin sehr gespannt, welche Produkte dann noch dazukommen werden.
Interessant. Also das Ziel ist quasi, dass man auch mal sieht, oder auch mal lernt, woher kommt eigentlich das, was ich esse, und dass man das nicht einfach so als gegeben hinnimmt und in den Supermarkt rennt und das Erstbeste in den Korb wirft, sondern so ein bisschen so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welchen Weg Lebensmittel hinter sich haben. Verstehe ich das richtig?
Genau, es geht darum, welchen Weg sie hinter sich haben und welche Auswirkungen sie eben vor Ort haben, weil es macht dann durchaus einen Unterschied, ob ich Kaffee kaufe, der von einer ganz intensiv bewirtschafteten Plantage mit Dünger- und Pestizideinsatz kommt oder vielleicht aus einem ökologisch bewirtschafteten Agroforstsystem. Also das heißt, wir als Konsumentinnen haben es tatsächlich auch in der Hand, uns für die nachhaltigeren Produkte zu entscheiden. Und da kommt es nicht nur auf die Umwelt an, sondern auch auf die Menschen, die die Arbeit vor Ort leisten. Also oftmals in großen Plantagen findet auch eine ziemliche Ausbeutung von Arbeiterinnen und Arbeitern statt. Und dann gibt es eben auch Siegel, die bestätigen können, dass zum Beispiel Mindestlöhne eingehalten werden oder dass das Produkt aus einer Kooperative kommt, die sich quasi selbst organisiert und verwaltet.
Ja, sehr interessante Projekte auf jeden Fall. Danke auch, dass Sie uns die vorgestellt haben. Ja, ich wünsche Ihnen da noch sehr viel Glück damit und bin dann auch gespannt, was rauskommt bei dem Ganzen, vor allem beim Projekt BioKalt. Und ja, jetzt ist es inzwischen eigentlich schon unsere Tradition geworden, dass wir unsere Gesprächsgäste am Ende des Interviews einmal in unser Fragensackerl reingreifen lassen. Das ist so ein Säckchen mit so ein paar Papierschnipseln drin und da stehen Fragen drauf. Und dazu sind Sie jetzt auch angehalten, das zu tun. Deswegen würde ich Ihnen dieses Säckchen mal reichen und Sie dürfen da mal reingreifen. Und die Frage, die Sie rausziehen, dann beantworten.
Was war Ihre Lieblingsbeschäftigung im Lockdown? Ich bin im Lockdown ganz viel rausgegangen. Also ich muss sagen, im ersten Lockdown bin ich so viel Rad gefahren wie noch nie. Und genau, hatte auch einen Kollegen, mit dem ich dann immer klettern gegangen bin. Das war eigentlich auch sehr cool. Habe ich den Lockdown ja gar nicht so schlimm in Erinnerung.
Und die anderen Lockdowns? Weil es war ja eher so, dass quasi der erste Lockdown, das war so der Lockdown, wo man noch aktiv war und positiv gestimmt und wo man dachte, wenn man jetzt 3 Wochen wartet, dann ist es weg. Was haben Sie in den anderen Lockdowns? War das dann da immer noch so? Oder?
Ja, dann im Herbst, dann kam die Zusage aus Passau und dann war ich plötzlich damit beschäftigt, mir zu überlegen, was für Lehrveranstaltungen ich hier geben will und in welche Wohnung ich ziehen soll und ja, ganz viele andere spannende Fragen, die haben mich dann so ein bisschen über den zweiten Lockdown gerettet. Also von dem her, ja.
Haben Sie nicht gelitten?
Nee, nur bedingt.
Das ist sehr gut. Gelitten haben wir alle irgendwie. Genau, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und auch an die Zuhörer. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal bei Kodifiziert, der Prof-Talk.
Kodifiziert, der Prof-Talk an der Uni Passau.